Bevor es mit der Folge losgeht, habe ich noch eine gute Neuigkeit für euch. Das Beats and Bones Podcast Festival findet dieses Jahr wieder statt. Am 19. September gehen wir mit dem Festival in die dritte Runde. Und zu diesem Anlass erwarten euch dieses Mal auch gleich drei Bühnen mit Podcast aus der Welt der Wissenschaft. Das Line-up ist lang und mit dabei sind Der Rest ist Geschichte, Die großen Fragen der Wissenschaft, Die Schule brennt, Geo-Epoche, Der Hörsaal, Kettenreaktion mit Dirk Steffens, Klimalabor, Ralf Kaspers relevante Rätsel, Raum und Zeit, Robinga Schnögelrögel, Schneller Schlau, Spektrum-Podcast, Tierisch, Was bisher geschah. Und natürlich Beats and Bones auf drei Bühnen. Und was ich immer so schön finde an dem Podcast-Festival ist, dass natürlich die ganzen Wissenschaftspodcasts zusammenkommen, aber dass man ganz nebenbei auch das Museum genießen kann. Den Link zu den Tickets und zum Lineup findet ihr in den Shownotes und auf unserer Homepage aufdieohren.de/festival. Am 19. September geht's los und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen.
Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Man sagt immer so, die riechen mit den Beinen. Das klingt immer ganz niedlich. Bei den Vogelspinnen ist das auch so, ne? Am Knie sitzen dann so die Geruchsorgane. Das heißt, deswegen halten die auch gerne, wenn man Zecken in der Natur sieht, die Beine nach oben, um halt im Windhauch die Duftstoffe wahrzunehmen.
Oh, wie schön. Schau mal, eine Zecke. Hat wohl noch nie jemand gesagt. Außer Anja Friedrichs. Sie kennt sich mit den unbeliebten Spinnentieren ziemlich gut aus. Und wie sie selbst sagt, Wissen ist Macht. Macht, seine niederen Hassgefühle mit purem Interesse und Staunen zu ersetzen. Ob es uns gelingt? Anja, wir zählen auf dich. Anja Friedrichs, unsere Spinnenfrau. Am Museum wacht sie über tausende tote Spinnentiere und ist damit Konservatorin in der Sammlung Spinnentiere und Tausendfüßer. Die Spinnentiere der Sammlung krabbeln schon lange nicht mehr. Doch selbst wenn. Auch vor den lebendigen Exemplaren hat Anja keine Angst. Und das hat sie uns schon in der Spinnenfolge bewiesen. Exotische Spinnenarten etwa, die eingeschleppt oder konfisziert wurden, finden als Findlinge bei Anja ein Zuhause. Ein großes Herz und viel Faszination für die Achtbeiner bringt Anja also mit. Lukas, du auch?
Liebe Anja, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo.
Und aus der letzten Folge mit dir weiß ich ja noch, du hast eine Vogelspinne zu Hause.
Ja.
Lebt die eigentlich noch?
Ja, klar. Max lebt noch. Max wird jetzt 15.
Wow, so alt. Also wie alt werden die dann?
Na, man sagt bei guter Pflege im Terrarium bis zu 20 Jahre, manche vielleicht auch ein bisschen mehr. Das wird in der Natur nicht so sein, weil in der Natur einfach viele Feinde sind, nicht immer so Fressen gibt. Und ich sag mal, so ein Terrarium bei mir zu Hause ist halt so All-Inclusive-Hotel für die Vogelspinne.
Und kannst du die auch rausnehmen oder macht man das eigentlich nicht?
Also man könnte die bestimmt rausnehmen, aber ich finde, das sollte man nicht machen, weil das sind ja nach wie vor wilde Tiere. Mhm. Und wilde Tiere möchten von uns nicht gerne angefasst werden. Und man darf auch nicht einfach vergessen, dass so wilde Tiere sich wehren, wenn sie was nicht wollen. Und so eine Vogelspinne kann halt auch zubeißen.
Und wie gefährlich wäre das, wenn da eine Vogelspinne...
Na, das tut weh. Also wir haben jetzt nicht so ein Gift, was bei uns stark wirkt, aber so ein Biss kann schon ordentlich wehtun und zecken. Also das sollte man schon nicht in Kauf nehmen. Mhm. Ne? Und für die Spinne ist das vielleicht auch gerade gar nicht toll, weil die hat totalen Stress. Und Stress bedeutet ja auch immer, dass es einem nicht gut geht. Und das möchte ich meinen Haustieren ja auch nicht zumuten. Also bei einem Katze und einem Hund käme ich ja auch nicht auf so doofe Ideen.
Ja, total. Hast du eigentlich noch nie Angst gehabt vor Spinnen?
Nö, eher Respekt. Ne? Und manchmal ein bisschen Ekel. Klar, wenn ich im Wald Pilze sammeln gehe und ich habe dann so ein Spinnennetz mit einer fetten Kreuzspinne im Gesicht, dann ekle ich mich auch für einen kurzen Moment. Das ist nicht toll. Aber Angst in dem Sinne, nein, gar nicht.
Wie würdest du sagen, verliert man die Angst vor Spinnen?
Lernen. Mhm. Also es ist ja eine erlernte Angst. Das heißt, ich habe irgendwann als Kind unbewusst mal jemanden wahrgenommen, der davor Angst hat, ob das Mutti, Vati sind, Oma, Opa, es kann die Kindergärtnerin sein, eine Freundin, irgendwer, der sagt, ih. Ne, meine Tochter macht das auch manchmal, weil ihre Freundinnen das sagen. Und das, was man lernen kann, kann man quasi auch wieder verlernen, indem man die Spinnen kennenlernt, Wissen darüber erwirbt und ganz langsam sich rantastet. Also man sollte dann nicht eine Spinne einfach irgendwie, auch wenn es eine Gummispinne ist, auf die Hand nehmen und jemand mit Spinnphobie unter die Nase halten. Also das funktioniert nicht. Dann wird die Angst schlimmer.
Ja, ich war mal bei einem Menschen, der ganz, ganz viele Insekten, Spinnen, Alligatoren zu Hause hat. Und wir haben da einen Film gedreht und er hatte mich einfach nur gefragt, ob ich Angst vor Spinnen habe.
Und 5 Minuten später habe ich gemerkt, dass was auf meinem Kopf hinten gekrabbelt ist. Und er hatte einfach eine Vogelspinne genommen und die auf meinem Hinterkopf abgesetzt, ohne mich zu fragen. Und die ist mir dann übers Gesicht gekrabbelt. Das war ja schon ein sehr aufregendes Gefühl. Bisschen ja, unangenehm.
Aber jemand, der wirklich Angst hatte, der hätte vielleicht Panik bekommen. Ja. Und wir wissen, Panik ist ein ganz schlimmer Zustand. Kennen wir von Unfällen vielleicht, wenn Menschen so in Panik geraten. Das kann bis hin zum Herztod führen. Ne? Also das sollte man wirklich nicht machen.
Ich habe mich auch gefragt, was man für ein Faible haben muss, um eine Spinne bei jemandem auf den Hinterkopf ungefragt abzusetzen. Also A für die Spinne und B für mich selber.
Ja, ich glaube, der hat in dem Moment nicht viel nachgedacht und fand das vielleicht für sich lustig. Aber was ich lustig finde, ist für andere vielleicht ganz schlimm.
Also ich merke, Max hat es gut bei dir, aber in dieser Folge geht es nicht um Spinnen. Dazu, liebe Hörerin, müsst ihr die Folge mit Anja Tote Spinnen lügen nicht einfach hören. Die gibt es ja auch noch in unserer Bibliothek, in unserer digitalen Audiobibliothek in der vergangenen Folge. Es geht aber um ein anderes Spinnentier, das auch nicht gerade zu den beliebtesten Geschöpfen der Welt gehört, die Zecken. Wie war das nochmal? Spinnentiere müssen 8 Beine haben, oder?
Ja.
Okay.
Das ist das Einfachste.
Wer gehört denn alles zu den Spinnentieren?
Na, da gehören die echten Spinnen dazu. Mhm. Dann gibt es den Weberknecht, bei uns auch Opa Langbein genannt. Das ist auch ein Spinnentier, aber keine Spinne. Das verwechseln die Leute meistens.
Ah, okay.
Dann gibt es Skorpione. Wir kennen halt Milben und Zecken. Und dann gibt es so kleinere Gruppen wie die Windskorpione, nennt man die auch Solifugen. Das sind halt Walzenspinnen, die es da auch noch gibt. Ne, Geißelspinnen. Das sind aber so ganz unscheinbare kleine Gruppen, wo es nicht viele Arten gibt, die vielen nicht bekannt sind.
Und Spinnentiere sind keine Insekten, ne?
Nein.
Okay.
Wir haben 8 Beine, Insekten haben 6. Ich glaube, das kann jeder zählen. Das kriegt man ganz schnell hin. Ich weiß, bei kleinen Tieren wie Milben und Zecken ist das vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen.
Mhm. Und zu welcher Untergruppe gehören jetzt die Zecken?
Die gehören mit den Milben zusammen in einen Bereich. Die haben auch einen ähnlichen Körperbau.
Ich meine, Zecken, wenn man sie sieht, vor allem wenn sie nicht vollgesogen sind, sind sie ja wahnsinnig klein oder relativ klein. Aber wenn man sie dann sich anschaut und sie vollgesogen sind, dann haben die hier hinten so einen riesen Bike irgendwie, der aufgebläht ist und voll von Blut. Ist das der Po oder was ist da so vollgesogen? Was sehe ich da dann eigentlich?
Also im Prinzip den ganzen Körper. Mhm. Ne, das Einzige, was die Größe beibehält, ist der Kopf. Und bei den Schildzecken, das sind die Zecken, die wir häufig an uns finden, die haben so ein kleines Rückenschild. Mhm. Daran kann man die ganz gut erkennen. Das ist meistens so dunkelbraun oder so. Das kann auch nicht mitwachsen, wenn sie Blut saugen. Das bleibt in der Größe. Aber der Rest, der gesamte Hinterleib quasi, der Leib, der bläht sich regelrecht auf. Der wächst mit. Der wird vollgesogen. Das ist dann wie so ein kleiner Ballon, ne, der aufgeht.
Was ist das für ein Material? Das ist ja wahnsinnig dehnbar.
Also wir nennen das im Fachsprache Cuticula. Das ist einfach eine Art Haut.
Mhm.
Man findet verschiedene Hauttypen. Auch Pflanzen können eine Cuticula haben. Die haben halt auch eine Haut außen an den Blättern. Und bei den Zecken ist es eben auch eine wahnsinnig dehnbare Haut, die zum einen sich ausdehnen kann, aber auch je länger die Zecke saugen kann und am Menschen oder am Tier sitzt, mitwächst. Also das ist auch Wachstum, richtiges Wachstum.
Und können die platzen oder passiert das in der Regel nicht?
Na, von alleine nicht. Also das sollte nicht passieren, weil die Zecke hat ja den Wunsch, wenn sie genug Blut gesaugt hat, sich fallen zu lassen, also das Weibchen und Eier zu legen. Und es wäre ja blöd, wenn die vorher mal platzen würden, weil die sich zu voll fressen.
Mhm.
Dann hätte die Evolution ja einen kleinen Fehler gemacht, weil es gäbe keinen Nachwuchs, also die Zecken würden aussterben.
Gibt es andere Insekten, die diese spezielle Haut haben?
So eine Haut haben viele, ne? Auch Käfer zum Beispiel haben ja zwischen den harten Körperplatten immer Haut, um sich mal auszudehnen, mal gerade wenn Eier gelegt werden sollen, wenn Nachwuchs gezeugt werden soll, dann braucht man immer ein bisschen mehr Platz bei den Weibchen im Bauch, kennen wir von uns Menschen ja auch. Und dann gibt es natürlich überall so eine Art dehnbare Haut.
Hm.
Die ist aber für jede Tierart spezifisch aufgebaut.
Wie ist denn eine Zecke aufgebaut? Also haben die Augen oder orientieren sie sich mit ihrem Geruchssinn?
Also Zecken haben quasi den Kopf und dann den Leib und natürlich haben die auch Augen, aber die Augen sind nicht unbedingt zum guten Sehen da. Die orientieren sich dann auch viel über Gerüche. Man sagt immer so, die riechen mit den Beinen. Das klingt immer ganz niedlich. Bei den Vogelspinnen ist das auch so, ne? Am Knie sitzen dann so die Geruchsorgane. Das heißt, deswegen halten die auch gerne, wenn man Zecken in der Natur sieht, die Beine nach oben. Um halt im Windhauch die Duftstoffe wahrzunehmen. Die haben nicht wie wir eine Nase, sondern extra Organe, die eben dort angesiedelt sind, mit denen sie bestimmte Gerüche wahrnehmen können.
Also sie halten ihre Beine da nach oben und warten, bis jemand vorbeikommt und dann werfen sie sich ab oder heften sich an, ne?
Genau.
Aber die werfen sich auch manchmal von Ästen ab oder passiert das eigentlich gar nicht?
Also sie klettern nicht auf Bäume oder hohe Bäume. Sie können auf niedrigen Sträuchern durchaus sitzen an den Blattenden oder an den Zweigenden und versuchen dann, wenn so ein Stück Fell oder so ein Stück Hose vorbeistreift, sich daran festzuhalten. Also die springen jetzt auch nicht über einen halben Meter an uns an oder
also
so.
Also sind keine kleinen Fallschirmspringer.
Nein.
Also wir müssen Kontakt haben.
Kontakt oder das Tier oder wir müssen so nah sein, dass sie sich vielleicht eine kleine Entfernung fallen lassen. Aber aus großen Entfernungen fallen lassen bedeutet für die Tiere ja auch immer eine Verletzungsgefahr, wenn sie daneben fallen.
Ja, dann müssen sie sich gut abrollen und genau. Boden. Wenn die Zecken jetzt mich riechen, also sie orientieren sich ja an meinem Geruch, ne?
Ja.
Könnte ich mich dann irgendwie verschleiern? Also wenn ich mich mit irgendwas einreibe, manche schmieren sich ja mit Kokosöl ein, manche mit Thymian, manche mit Eukalyptus, dass die Zecke mich nicht mehr riechen kann?
Also es gibt Wirkstoffe, also oder Duftstoffe, Repellenzien, die man nutzen kann. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass sie immer voll wirksam sind, weil wir müssen ja quasi unseren Duft in der Menge überdecken, wie die Zecke ihn wahrnimmt. Und das können wir gar nicht beeinflussen. Wir können uns natürlich damit einsprühen. Man muss möglichst viel am Körper haben. Also nicht nur an einzelnen Stellen, sondern wirklich die Beine einmal hoch zum Beispiel mit so einem Zeckenmittel einsprühen. Dann ist das schon sicherlich ein guter Abwehrmechanismus. Das heißt aber nicht, dass er 100% funktioniert.
Also wir haben schon festgehalten, Zecken halten sich eher im Gras oder im höheren Gras auf, manchmal auch an den Enden von niedrigeren Sträuchern, aber sehr selten bis nie auf Bäumen und lassen sich von da wie so ein kleiner Fallschirmspringer abwerfen.
Wer nix wird, 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 dachte sich die Zecke und wurde parasiert. Genauer ektoparasiert. Die bleiben nur an der Oberfläche. Wenn ihr mehr über Parasiten erfahren wollt, auch die, die ganz unter die Haut gehen, dann hört mal in unsere Folge Parasiten einseitige Beziehungen rein. Da ist Virologe und Tierarzt Jakob Trimper zu Gast und spricht unter anderem über Würmer, die in unserem Auge leben. Nett. Jetzt aber zurück zu unseren kleinen Stars dieser Folge. Über 900 Zeckenarten sind bis heute weltweit bekannt. Sie verteilen sich hauptsächlich auf die beiden Familien der Schild- und Lederzecken. Letztere sind vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten zu finden. Bei uns gibt es circa 20 Arten, darunter oft dabei der geheime Holzbock und die Auwaldzecke. Geboren werden Zecken übrigens mit nur 6 Beinen. Diese langen Vorderbeine bekommen sie erst, wenn sie sich von der Larve zur Nymphe entwickeln. Und woher kommt jetzt dieser Blutdurst?
Wozu, wenn die Zecken dann einen Wirt gefunden haben, brauchen sie eigentlich das Blut? Also sie ernähren sich hauptsächlich wahrscheinlich vom Blut, ne?
Das ist einerseits Nahrung und zum anderen gerade bei den Weibchen eben, um den Eiern möglichst viel Nährstoffe in die Eier zu packen, damit der Nachwuchs einen guten Start hat.
Mhm.
Weil hauptsächlich die Weibchen sehen wir, die sich so riesig groß vollsaugen. Die Männchen bemerken wir häufig gar nicht so sehr. Die werden ja auch quasi nur für die Paarung gebraucht und versterben dann. Mhm. Während die Weibchen ja die Aufgabe haben, quasi die nächste Generation in die Welt zu setzen. Und haben dafür eben auch einen größeren Bedarf.
Und wie ist das entstanden? Also welche Funktion haben Blutsauger?
Na, das ist eben immer so ein bisschen dieses Gegenspiel, ne? Wir haben Arten und die vermehren sich wahnsinnig wie eben Huftiere und die Natur hat eben Gegenspieler gesucht. Da gibt's einerseits die großen Raubtiere, aber die gibt's ja immer nur im Wechsel, ne? Mal, wenn's viel Wild gibt, gibt's viele Raubtiere, dann wieder weniger und dann gibt's eben kleinere Gegenspieler und da haben sich eben bestimmte Insektenarten oder eben auch die Zecken dann im Laufe der Zeit darauf spezialisiert, eben über Blutsaugen eben auch so eine Art Dezimierer für große Herden darzustellen. Und wir Menschen sind ja erst viel, viel später ins Spiel gekommen und sind teilweise auch nur zufällige Opfer.
Welche Funktion haben wir denn im Ökosystem?
Ungefähr dasselbe, ne? Wir sind für die quasi ein Wirt, ein Zwischenwirt vielleicht auch manchmal nur. Manche verirren sich auf uns, die suchen eigentlich den Hund und dann sind wir aber ja auch beim Hund, dann kann es manchmal schief gehen.
Mhm.
Dann probiert die Zecke das, stellt schnell fest, oh, das war und geht wieder, dann haben wir eben Vogelzecken, die hauptsächlich in Vogelnestern sind, weil wir uns aber ja immer mehr ausbreiten und in die Regionen kommen, wo eben diese Vögel sind, die jetzt unsere Häuser auch erobern, kommt die Zecke eben auch zu uns und dann kann es eben manchmal auch zu so Fehlverhalten kommen. Das heißt, die Zecke versucht es bei uns, das ist meistens tödlich bei Vogelzecken für die Zecke. Die verträgt unser Blut gar nicht so gut.
Ach, okay.
Aber es kommt dann eben so zu viel Bissen quasi. Aber wir sind ganz einfach wie jeder Huftier, wie jeder Hund, Katze, einfach ein cooler Wirt für die Zecke. Für die Arten, die auf Menschen gehen.
Und die das auch vertragen.
Genau. Das ist nicht jede Zecke möchte uns und nicht jede Zecke will an uns.
Habe ich gar kein Problem mit. Und welche natürlichen Feinde haben wiederum dann die Zecken?
Na, im Prinzip ganz viele Vogelarten zum Beispiel, die sich davon ernähren.
Auch die Zecke, die auf Vögel geht, hat Vögel als Feinde.
Naja, die werden sich die dann schon mal auch gegenseitig runterpicken, wenn sie die Chance haben sollten. Mhm. Wir haben ja auch an Fledermäusen Zecken, ne? Da gibt's kleine Nagetiere. Die Vogelzecken sind anders als die Schildzecken bei uns. Die saugen nur maximal ein paar Stunden und lassen sich wieder ins Nest fallen, leben in dem Nest und erst wenn sie die nächste Mahlzeit suchen, gehen sie wieder an den Vogel. Und in der Zwischenzeit sind die quasi frei im Nest. Und das wissen natürlich auch andere, die sich darauf spezialisiert haben als Nahrung.
Okay, und es gibt verschiedene Zecken, die verschiedene Wirte haben. Es gibt die Vogelzecken, die das menschliche Blut nicht so wirklich vertragen. Die vertragen wahrscheinlich auch nicht so gut Hundeblut, ne?
Genau.
Und dann gibt's die Zecken, die sich ursprünglich mal in der Evolution wahrscheinlich auf Säugetiere spezialisiert hatten.
Ja.
Und die vertragen dann auch das menschliche Blut.
Genau, weil wir sind ja am Ende des Tages irgendwo auch ein Säugetier.
Ja, ja, 100%. Und ist es so, dass die, die sich auf Säugetiere spezialisiert haben, auch von Vogelblut sterben würden?
Also persönlich weiß ich das nicht. Ich habe keine Erfahrungsberichte, ob diese Zecken eben auch die Chance hätten, Vögel zu erreichen und dahin zu kommen.
Ja, stimmt. Der Weg ist
ein bisschen unterschiedlich.
Weil sehe ich ja nicht also als kleine
Fallschirmspringer. Vielleicht so eine kleine dicke Gans, die durchs Gras watschelt, wäre vielleicht mal zu testen und zu beobachten. Aber Vögel, gerade Taubenzecken zum Beispiel, ne? Das sind Lufttiere. Deswegen sind die auf diese Nester spezialisiert und wandern eben von Nest zu Nest oder werden von den Tauben dann über die Standorte verteilt. Aber die krabbeln halt nicht auf dem Boden, so wie es so eine Schildzecke macht.
Ich habe mal gehört, dass die Blutgruppe 0 bei Zecken sehr beliebt sein soll. Das kennt man ja auch von Stechmücken. Manche Leute werden total viel gestochen und andere, die gehen durch den gleichen Wald und haben keinen einzigen Stich. Gibt es sowas bei Zecken oder ist es nicht der Fall?
Also Zecken fahren ja zum Beispiel auf Milchsäure ab oder so bestimmte Stoffe im Schweiß, die sie ja auch riechen. Ne? Und das mag durchaus sein, dass da bestimmte Blutgruppen bestimmte Gerüche vielleicht mehr haben. Also ich habe Blutgruppe 0. Ich habe weniger Zecken als meine Kinder. Ich finde das immer ein bisschen ärgerlich. Also ich kann nicht behaupten, dass ich deutlich häufiger eine Zecke habe oder von Mücken gestochen werde wie andere. Aber es gibt sicherlich auch da Menschen, die da deutlich mehr ausscheiden und dann eben im Fokus stehen.
Hm. Gibt es denn Zecken, die es besonders auf den Menschen abgesehen haben? Und da muss man nochmal an der Stelle sagen, wir erobern ja immer mehr Gebiete, wo die Zecke eigentlich ursprünglich zuerst war. Und wir kommen dann in das Gebiet und wundern uns, dass wir natürlich als Wirt in Betracht gezogen werden erstmal, ne?
Also es gibt wenige Arten, die den Menschen mit als Wirt bevorzugen. Es gibt keine Zecke, die sagt, ich möchte nur den Menschen.
Mhm.
Das wird manchmal gerne falsch dargestellt. Es gibt so ganz, also aus meiner Sicht, fiese Werbung, wo Zecken ja mal so als die Bösen für uns Menschen dargestellt werden. Aber eigentlich sind wir ja die Eindringlinge, wie du schon gesagt hast, in ihr Refugium.
Ja.
Und wir machen uns da breit und die Zecke sagt sich, gut, wenn du jetzt da bist, dann lebe ich mit dir zusammen hier und ich nutze das, was du mir bietest.
Mhm.
Und es sind eben Siedlungen, die viel an Wäldern entstehen. Wir haben Waldkindergärten ganz neu.
Mhm.
Die immer wieder populär werden. Und da sind die Leute natürlich sehr oft dann in diesen Gebieten, wo wir vorher vielleicht so gar nicht waren.
Hm.
Und die Zecke denkt sich, gut, wenn ich das so angeboten bekomme, dann nehme ich das.
Wie schaffen es Zecken denn eigentlich, sich in die Haut so einzubohren und vor allem auch so lange festzuhalten? Manchmal ja nicht nur über Stunden, Tage, sondern manche gar über Wochen, ne?
Ja, na, die haben ein sogenanntes Beißwerkzeug, ne? Da sind auch, das ist wie so ein Stechrüssel quasi, wie so ein kleines Stilett, an dem sind kleine Zähnchen mit Widerhaken und die verankern sie einfach in der Haut.
Ah, okay.
Und deswegen ist es auch, vielleicht hat man früher deswegen gedacht, weil es so einen Widerstand gibt, wenn man die aus der Haut zieht, ne, dass man das irgendwie links oder rechts rumdrehen muss, dann würde man das überwinden.
Bei so einem Korkendreher.
Genau. Aber es ist tatsächlich einfach gerade rausziehen und dann merkt man eben auch diesen leichten Widerstand, weil die wollen ja diese Mahlzeit haben, ne.
Mhm.
Und wenn man die einfach so abstreifen könnte, dann hätte die Zecke ja fast nie eine Chance, wirklich zu einer vollen Blutmahlzeit zu kommen. Und dann ist im Laufe der Evolution das einfach angepasst worden, Zähnchen, leichte Widerhaken entstanden, dass die sich gut in der Haut verhaken kann.
Und da hast du es auch gerade schon gesagt, beim Rausziehen entsteht so ein leichter Widerstand. Und es gibt ja, würde ich sagen, 1200 Mythen darüber, wie ich eine Zecke korrekt entferne. Manche sagen, kurz mal mit Öl einsprühen. Andere sagen, sofort gerade raus. Andere sagen, nach links oder rechts drehen. Andere sagen, erst vollsaugen lassen, dann fällt sie von alleine ab. Was ist korrekt?
Also, wenn man sie entfernen möchte, so nah wie möglich an der Haut die Pinzette ansetzen. Es gibt manchmal auch so Zeckenkarten, die sehen aus wie so eine Kreditkarte und haben so einen kleinen Einschnitt. Die kann man so direkt an der Haut um die Zecke rumschieben. Es funktioniert wie so eine Pinzette und dann gerade mit gleichmäßigem Zug ziehen. nach oben. Weder drehen, weder links noch rechts. Bitte kein Öl, keine Flüssigkeit, kein Alkohol, keine Desinfektion nutzen, weil alles, was wir benutzen, kann die Zecke dazu bringen, zu erbrechen. Und dann gelangt dieser Speichel und der Mageninhalt, der eben Bakterien und Viren beinhaltet, in unsere Haut. Und das ist ja eigentlich das Gefährliche an der ganzen Sache.
Also es ist nicht der Zeckenbiss als solches, sondern...
Genau, das, was die Zecke uns quasi übergibt als Bote.
Okay, die Zecke wird wieder genutzt als Topf.
Genau.
Es wird immer kleiner. Gibt es auch irgendwas, was auf den Viren drauf ist und auf den dann wieder drauf? So eine unendliche Spirale ins Kleine und ins Große. Es könnte auch sein, dass die Erde als solches irgendwo als Parasit andockt.
Genau.
An die Sonne. Und die Sonne dann wieder an irgendwas. Also ist schon interessant zu sehen, wie der Rhythmus der Natur manchmal funktioniert und sich ausbreitet in beide Richtungen. Wie schützen wir uns denn am besten vor Zecken? Also lohnt es sich, lange Hosen zu tragen, weil sie sich an der Stoffkleidung nicht so gut festhalten können?
Also lange Sachen sind immer gut, wenn man die langen Hosenbeine dann noch in Socken stopft. Mhm. Es geht darum, der Zecke den Weg an die nackte Haut so schwer wie möglich zu machen, weil dann gewinnt man Zeit, man kann sich nach dem Spaziergang einmal absuchen. Wichtig ist auch natürlich, dass man helle Sachen anzieht, weil auf hellen Sachen sind die dunklen Zecken deutlich einfacher zu sehen, als wenn ich jetzt eine schwarze oder eine dunkelbraune Hose anhab.
Okay,
da ist eine dunkelbraune Zecke vielleicht nicht so gut zu sehen. Und die Zecke sucht Hautstellen, die besonders dünn sind. Also sowas wie Kniekehlen, Achseln, Ohren sind ganz beliebt. So hinter den Ohren, manchmal auch in den Ohren, so in der Ohrmuschel drinne. Also da, wo sie quasi einen kurzen Weg zum Blut hat.
Mhm.
Und den Weg, wenn man den dahin so schwer wie möglich macht, dann hat man eine sehr gute Chance zu verhindern, dass die Zecke sich versorgt. Also lange Sachen, helle Sachen, Hosenbeine in die Socken. Bei den Schuhen immer gucken, ob man da vielleicht was mitnimmt und ansonsten gerne auch, was es so als Zeckenmittel gibt zum Einsprühen. Gerade bei Kindern vielleicht auch nochmal wichtiger, weil die sind insgesamt kleiner. Das heißt, der Weg für die Zecke ist auch kürzer.
Und die Haut zarter.
Und die Haut zarter. Das heißt, wenn so ein 1,80 Meter Mensch, der hat da deutlich weitere Wege für die Zecke zu bieten. Das ist dann eher so ein kleiner Marathon für die Zecke, als wenn so ein dreijähriges Kind damit rumrennt. Ne? Und bei Kindern ist es ja oft so, selbst wenn ich die Kleidung feststecke, die rennen rum, die löst sich sehr schnell. Also, dass man da nach jedem Spaziergang einfach mal schaut und absucht. Die Zecken brauchen eine ganze Weile, bis sie eine Stelle gefunden haben, wo sie sich festsaugen. Man sagt so, es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis sie sich entschieden hat, wo sie sitzen möchte.
Wow.
Es kann also auch sein, dass sie erstmal so 2, 3 Körperstellen absucht, weil sie sagt, ach, nicht ganz so cool hier.
Die Gesellschaft der feuchtfröhlichen Binschtrinker, sie teilt sich nochmal auf in Poolsauger und Kapillarsauger. Kapillarsauger sind unsere Stechmücken. Sie kommen mit feinem Gerät, stechen mit einem sehr dünnen Mundwerkzeug ganz gezielt eine Blutkapillare an und schlürfen bzw. saugen dann nichts weiter als Blut. Ach ja, der Wadenstecher bzw. Wadenbeißer gehört auch dazu. Nein, kein Hund, sondern eine Fliege. Die sehen aus wie Stubenfliegen, scheinbar harmlos, stechen aber schmerzhaft zu. So ein Betäubungsmittel, wie es die Zecken nutzen, gibt es nicht immer inklusive. Unsere lieben Zecken gehören zu den Poolsaugern. Verständlich, am Pool schlürft es sich doch am entspanntesten. Pool in diesem Fall aber, weil sie mit groben Mundwerkzeugen eine Wunde in die Haut reißen und sich dann von dieser austretenden Pfütze aus Blut, Lymphe und Zellflüssigkeit ernähren. Um im Bild zu bleiben, lass es uns Cocktail nennen. Zu diesen Freunden der Mixologie gehören auch noch die Bremsen und die Kriebelmücken. Und keine Angst, Zecken beißen nicht, sie stechen mit ihrem Stechrüssel. Beim Saugen wirkt bzw. spuckt die Zecke in regelmäßigen Abständen unverdauliche Nahrungsreste in ihren Wirt zurück. Und genau dabei kann es passieren, dass sie uns mit Krankheitserregern infiziert. Lukas, dein Stichwort.
Lohnt sich denn eine Zeckenimpfung?
Die Impfung wirkt ja nicht gegen die Zecke. Der Name ist so ein bisschen irreführend, sondern die Impfung wirkt ja, je nach Impfung, gegen Erkrankungen, die die Zecke auslösen kann. Zum Beispiel gibt es so eine Art Gehirnhautentzündung, die Frühsommermeningitis, wo man sich da schützen kann. Aber es gibt auch die Borreliose, die, glaube ich, vielen viel mehr bekannt ist. Und Borrelien sind ja kleine Einzeller, die von der Zecke übergeben werden. Und wir wollen uns gegen die Borrelien schützen. Nicht gegen die Zecke. Die Zecke an sich ist ja nicht das Problem. Und auch bei der Frühsommermeningitis, ne, es geht darum, uns gegen diesen Erreger, der das auslöst, zu schützen. Und die Impfung wirkt auch nur gegen den Erreger, nicht gegen die Zecke. Also die kann uns trotzdem beißen. Die juckt das nicht, ob wir geimpft sind oder nicht.
Wie ist das denn für dich, wenn du eine Zecke an dir hast? Freust du dich dann oder sagst du so, au, auch für mich sehr unangenehm?
Es ist natürlich unangenehm, weil ich ja weiß, was passieren kann. Mhm. Na, das spielt ja auch immer eine Rolle und man guckt dann ein bisschen genauer hin. Auch bei den eigenen Kindern guckt man immer ein bisschen genauer hin. Aber natürlich bin ich, wenn ich was entdecke, was ich vielleicht sonst nicht so häufig sehe, siegt auch immer die Neugier.
Also
ein Stück weit.
Sind das dann auch verschiedene Arten von Zecken, die du an dir entdeckst?
Also man kann verschiedene Arten entdecken. Wir hatten bisher zwei, ja.
Zwei Arten?
Ja. Okay. Und die stehen auch im Museum.
Ach wirklich?
Ja, ich sammle auch manchmal bei Kollegen oder von deren Hunden, wenn die mir was mitbringen, so kleine Spender, sage ich dann immer, stelle ich die da auch immer mal hin, um einfach zu zeigen, wie häufig sowas überhaupt nur passiert oder wie groß die denn tatsächlich sind, weil wenn man so Angst hat, wirken Dinge mal viel, viel größer, als wie sie in Wirklichkeit sind. Ne? Ist bei Spinnen ja auch so. Mir wird immer gesagt, die ist Meter groß und am Ende kommt so ein 2 Zentimeter Spinnchen. Also,
ja.
Und das ist bei Zecken auch so.
Ich glaube, der Respekt vor Zecken und die Angst vor dem, was sie übertragen, ist wahnsinnig groß.
Ja, die wird auch oft geschürt. Also die Angst wird mehr geschürt, als tatsächlich der respektvolle Umgang und dieses, okay, kontrolliere, schaue, es gibt Impfungen, es gibt Risikogebiete, bereite dich vor. Wenn man sich mal diese Werbung anschaut, die da für so eine Impfung wirbt, da werden ja die Zecken als blutrünstige Monster dargestellt. Also
bisschen mächtiger, als sie sind.
Ja, natürlich. Die übertragen Krankheiten, die nicht gut für uns sind, die gefährlich sind. Aber die Zecke selber ist deswegen kein Monster, ne? Und sie schüren eher die Angst davor. Und wenn man Angst hat, reagiert man manchmal ein wenig komisch.
Mhm.
Also nicht so rational, sondern eher irrational. Und das hilft uns in dem Moment nicht.
Also was würdest du ganz konkret empfehlen? Gucken, in welche Gebiete geht man? Aber ja, man kann ja nicht die Gebiete davon abhängig machen, ob man reingeht oder nicht. Ne?
Nein, aber man kann sich ja schützen. Also ja, man kann sich vorher informieren. Man kann sich informieren, treten da diese Krankheiten gehäuft auf. Es gibt ja Karten beim RKI. Ich weiß, das Robert-Koch-Institut steht bei vielen in der Kritik. Aber letztendlich gibt es diese Karten, wo diese Krankheiten auftreten. Man kann sich aber auch beim Hausarzt informieren. Wenn man ein Haustier hat, den Tierarzt fragen. Der kann ja auch anbieten. Der kann aufklären. Und natürlich, Schutz ist immer super. Prophylaxe ist super, besser als wenn man hinterher das Problem hat. Aber Angst ist dabei nicht hilfreich.
Und was du gerade schon gesagt hast, ist die Nachsorge, dann wirklich zu gucken, wenn man auf der Wiese war. Die Zecken brauchen häufig recht lange, um sich dann festzubeißen.
Genau.
Und dann kann man gucken, krabbelt da gerade einer am Körper?
Genau,
und das
wirklich
ich auch schon.
Einfach mal gucken unter den Achseln, am Rücken, an den Kniekehlen, notfalls jemand bitten zu helfen, wenn man sich nicht so gut verrenken kann oder der Spiegel das nicht hergibt. Ganz wichtig bei Kindern immer besonders gründlich, weil die halten selten still, die zappeln.
Mhm. Und ist ja auch eine tolle Form, wenn man jetzt zum Beispiel wandern geht, auf einer Hütte in Kontakt zu kommen.
Das durchaus auch. Und wir haben auch keine Hintergedanken dabei.
Überhaupt nicht. Welche Art ist denn die häufigste in Deutschland? Also welche Zecke, wenn ich eine an meinem Körper finde, welche ist denn da am wahrscheinlichsten, dass ich die finde?
Also es ist jährlich der gemeine Holzbock. Ixodes ricinus, also das, was man hier so ganz typisch findet. Es gibt halt noch die Auwaldzecke, die ja ziemlich häufig vorkommt. Ne? Es gibt die Hundszecke. Sagt schon der Name, wo sie gerne hingeht.
Also die geht lieber an den Hund als an uns?
Die geht lieber an den Hund.
Aber könnte auch...
Sie kann uns auch, aber sie kommt damit nicht so klar und ist auch schnell wieder weg.
Ah, okay. Das mag sie denn nicht so?
Nee, das mag sie überhaupt nicht. Aber für Hunde ist das so ähnlich. Die überträgt Krankheiten und die sind für Hunde dann eben unter Umständen auch sehr gefährlich. Mhm. Deswegen eben Hunde genauso schützen wie Menschen. Oder wer mit einer Katze spazieren geht an der Leine, dann auch bitte bei der Katze gucken. Da gibt's ja auch so Mittel, die tropft man so in den Nacken vom Tier und das hält eine ganze Weile. Weil
oder Zeckenhalsbänder, glaube ich, gibt's
genau
auch.
Genau, da gibt's so verschiedene Sachen, also die kann man dann versuchen genauso zu schützen, aber die Kontrolle danach hilft immer nochmal.
Kommen denn neue Arten dazu, weil der Klimawandel ist ja da und es gibt Gebiete, die werden wärmer, es gibt Gebiete, die werden vielleicht kälter und feuchter und werden dann zu einem attraktiven Gebiet oder kann man das so nicht sagen?
Also Zecken brauchen natürlich bestimmte Voraussetzungen für den Lebensraum, aber der Klimawandel ist hier das kleinere Problem. Das größere Problem ist eher so der Tourismus und der Handel. Das heißt, wir haben ja angefangen, auch einfach ein Camping.
Ja.
Ist irgendwann mal total populär geworden. Dann ist man nach Kroatien gefahren, dann ist man nach Ungarn, Bulgarien gefahren. Dann hat man eben Tiere aus diesen Bereichen logischerweise mitgebracht. Man hat das Haustier mitgenommen.
Ah ja.
Dann gibt's viele, die Tiere adoptieren aus anderen Ländern. Da kann man durchaus mal was mitbringen. Das ist nicht mal irgendwie mit Absicht oder so. Das passiert unabsichtlich. Ne? Wir haben viele Tiere, die sich entlang Reiserouten tatsächlich ausbreiten, was wir auch nachvollziehen können. Und Zecken sind halt auch manchmal blinde Passagiere, kommen dann hierher. Es gibt Zecken, die kommen mit den großen Vogelwanderungen hierher. Das können wir auch nachverfolgen. Die können sich hier nicht halten über den Winter bisher. Das heißt, das sind keine heimischen Arten geworden, aber wir können sie hier finden. Mhm. Das heißt nicht, dass es sich in Zukunft vielleicht ändert. Aber der Tourismus, also unsere Reisefreudigkeit, eben auch in abgelegene Gebiete, Wandern, hat viel mehr dazu beigetragen, dass sich bestimmte Zeckenarten tatsächlich weiter verbreitet haben.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen und ergibt total Sinn. Gibt es denn so Zeckenhochburgen? Also so ganz klare Risikogebiete oder ist eigentlich jeder Campingplatz, wo die Wiese ein bisschen höher steht, ein Hochrisikogebiet?
Nein, also es gibt für bestimmte Erkrankungen gibt es Risikokarten. Da ist der ganze Süden von Deutschland drin, da ist mittlerweile der Süden von Brandenburg drin. Es geht immer mehr übers ganze Land Brandenburg. Das heißt, wir wissen, dass dort vermehrt Zecken vorkommen, die diese Krankheiten übertragen können. Das betrifft nicht jede Zecke, aber wir vergleichen einfach, wie viele Funde haben wir mehr, die auftreten als vorher, also wo Menschen sich melden, sie sind von einer Zecke gebissen worden, sie haben eine Zecke gehabt und haben dann nachfolgend diese Erkrankung. Das wird gesammelt, die Daten, die Meldungen, wer eine Zecke findet und nicht unsicher ist, kann die auch einschicken, zum Beispiel beim RKI. Dann wird die untersucht und dann gewinnen wir so Daten, wo wir wissen, aha, jetzt sind die Arten da vermehrt in diesem Jahr oder nicht. Wir können die Zecken untersuchen, ob sie eben diese Krankheiten übertragen, ob sie die Erreger im Körper haben. Das kann man feststellen und dann können wir sagen, okay, potenziell haben es dieses Jahr mehr als letztes Jahr. Das heißt, das Risiko steigt, dass man daran erkranken kann.
Wie machst du das denn, wenn du eine Zecke an dir findest oder an deinen Kindern? Schickst du die immer ein oder wie machst du die Nachsorge? Weil ich glaube, viele Menschen haben ja direkt Angst, dass sich dann eine Krankheit übertragen hat, ne?
Ja, aber da gibt es Möglichkeiten, erstmal zum Hausarzt zu gehen, wenn man sich unsicher ist, oder zum Kinderarzt vorzusprechen. Wenn zum Beispiel Borrelien übertragen werden, gibt sich so ein ganz typisches Hautbild, dieser rote Ring, wo man ja kontrollieren soll, ob sich um die Bissstelle so ein roter Ring ausbreitet, der vielleicht wandert. Das ist also quasi, dass die Borrelien unter der Haut wandern, dann sieht man das. Das kann man zum Beispiel kontrollieren. Das tut nicht weh, aber man sieht so eine typische Rotfärbung. Die tritt nicht bei jedem auf, aber bei den meisten, die sich da Borrelien einfangen, sehen das. Da wird auch vom Arzt direkt gesagt, bitte beobachten Sie die Bissstelle. Notfalls markieren Sie sich die, wenn Sie die nicht gut sehen, und beobachten in den nächsten Tagen mal, ob sich dort irgendwie Hautveränderungen bilden.
Der Borrelienring, ob der sich da ausbreitet. Okay.
Ne, und bei der Frühsommermeningitis, dieser Hirnhaut, merkt man das auch sehr schnell. Da kommt hohes Fieber und so. Und dann ist es durchaus ratsam, den Ärzten zu sagen, ich hatte da einen Zeckenbiss, und dann würden die das prüfen.
Manchmal merkt man das ja aber auch gar nicht, dass man Zeckenbiss hatte, ne?
Ja, das ist dann ein bisschen schwierig, aber dann, wenn man es weiß, ist es immer gut, einfach mal den Arzt darauf hinzuweisen und zu sagen, ich hatte das hier, na, ich fühle mich jetzt irgendwie unwohl, ich habe so ein bisschen leichtes Grippegefühl. Dann da wirklich mal darauf hinweisen und der Arzt hat dann Möglichkeiten zu schauen und eben auch entsprechend Medikamente zu geben.
Ist durch den Klimawandel eigentlich mittlerweile immer Zeckensaison oder gibt es noch so eine zeckenfreie Zeit?
Also wenn wir starken Frost haben, was ja zurzeit nicht so häufig vorkommt über eine längere Zeit, ne, wir reden hier nicht von 2-3 Tagen, sondern wirklich mal von 3-4 Wochen am Stück, dann sind das zeckenfreie Zeiten. Also Zecken sind wechselwarm quasi, die brauchen Wärme, um ihre Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Die gehen sonst in so eine Art Starre über. Und deswegen war der Winter eigentlich immer so das Zeckenfreie. Jetzt verschiebt sich das alles so ein bisschen saisonal. Der Winter kommt manchmal dann erst im Februar, März nochmal so richtig knackig, sodass es, wenn es dann auch zwischendurch sehr warm ist, die Zecken durchaus mobil werden können.
Und jetzt haben wir so viel über Zecken gesprochen und du hast ja ein wahnsinniges Wissen über Zecken. Was fasziniert dich denn selber so an den Spinnentieren?
Ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, okay, keiner mochte sie damals, deswegen war ich neugierig, warum nicht? Und wenn man sie sich mal genauer anschaut, die haben ja auch wunderschöne Farben, Körperformen, ne? Die haben eine ganz grazile Gestalt, auch wie die so die Beine setzen. Wenn man sich mal die Mühe gibt, dass sich wirklich mal ohne die Brille, oh Gott, Ekel und Parasitismus und übertragen Krankheiten anschaut, das sind schon faszinierende Tiere mit einem tollen Körperbau und wie clever die Evolution doch manchmal ist, die dann jeweils an Situationen so anzupassen. Das ist schon faszinierend, da zu schauen.
Wenn ich mal eine finde und die anschauen möchte, muss ich sofort Angst haben, dass sie mich beißt, wenn ich sie auf die Hand nehme?
Nein. Nee? Nein, auch da. Sie braucht ja einen Moment, bis sie sich entschieden hat, welches. Und auch die Erreger, die in ihr sind, bis die über den Speichel abgegeben werden. Das dauert ja auch, wenn die sich vollbeißt. Man sagt immer so diese 24 Stunden, die man da hat, wo man schauen soll, dass man das entfernt, die Zecke. Das ist so ein Fenster, ne? Das ist nicht 100% in Stein gemeißelt, aber man sagt, in der Zeit hat man noch eine gute Chance, dass man die Zecke entfernen kann, ohne dass sie was abgibt.
Ah, okay. Deshalb auch immer schnell gucken.
Genau. Einfach die Zeit ist hier der Faktor.
Und auf gar keinen Fall eigentlich dran lassen.
Genau. Also ich würde empfehlen, sie nicht dran zu lassen, weil wir nie wissen, von außen kann man der Zecke nicht ansehen, ob sie Krankheiten überträgt oder nicht. Und das sind keine Krankheiten, die man irgendwem empfehlen würde.
Auf gar keinen Fall.
Also, das ist nichts, womit man Lachs umgehen sollte oder so. Borrelien, das muss nicht sofort ausbrechen. Die verschanzen sich irgendwo im Körper, können Jahre später dann Unfug anrichten und dann weiß man das nicht mehr. Dann kriegt man den Zusammenhang nicht her zu den Schmerzen vielleicht, die man im Knie hat oder so. Und das macht es dann für die Ärzte ganz schwierig, solche Sachen zu behandeln. Und es ist immer schön, wenn man gleich guckt und vielleicht gleich gegensteuert, um eben so Langzeiterkrankungen dadurch auch zu verhindern.
Ja, eine Bekannte von mir noch aus dem Studium damals hatte tatsächlich Borrelien und die sitzt heute im Rollstuhl, hat tatsächlich auch eine starke geistige Einschränkung davon. Und das ist krass zu sehen, wenn man sich vorstellt, das ist irgendwann mal von einem Zeckenbiss ausgegangen.
Genau, und deswegen dieser Zeitfaktor, den sollte man nicht unterschätzen und wirklich auch ernst nehmen und sagen, ich gucke, ich schaue mir das an, ich frage meinen Arzt, wenn ich unsicher bin. Weil wie gesagt, Vorsorge ist immer besser, als wenn man dann den Mist hat und nachsorgen muss und gucken muss, dass man was dagegen macht.
Auch wenn man mal einen Spiegel auf den Boden legen muss, um an allen Stellen zu gucken.
Durchaus. Ja, es gibt ja Handys als Hilfe. Also wir sind ja auch schon zur Not total handyaffin und können uns Bilder vergrößern.
Ja, genau, stimmt also. Schon. Aber ich weiß nicht, ob ich davon ein Foto haben möchte auf meinem Handy.
Ja,
aber
man kann ja auch nur gucken, ohne zu fotografieren mit der Kamera.
Stimmt, das stimmt.
Also wir haben ja theoretisch immer ein Hilfsmittel dabei.
Das ist gut, dass wir eigentlich die ganze Zeit einen Spiegel dabei haben, der auch mal auf den Boden gelegt werden kann. Und dann kann man nur hoffen, dass sich in dem Moment keiner in die eigene Kamera einloggt, weil das wäre wahrscheinlich ein sehr schönes Bild.
Ja.
So, wir kommen jetzt zu dem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, ist dieser Podcast gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen, immer schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Anja, jetzt kommt die Frage. Mhm. Bis zu wie viele Jahre kann eine Zecke ohne Nahrung überleben? Sind es A, 10 Jahre oder B, 1 Jahr?
Natürlich 10 Jahre. Zecken können tatsächlich sehr lange durchhalten. Wir können im Labor Bedingungen schaffen, dass die ohne Nahrung sehr lange durchhalten. Wenn wir zum Beispiel im Winter, das ist wie Winterschlaf, Winterruhe, da fahren die alle ihre Kreislaufsachen runter, ihre Nahrung, es wird alles runtergefahren und dann können die tatsächlich sehr lange durchhalten. Man unterschätzt das immer.
Das ist ja unglaublich.
Ja.
10 Jahre.
Ja.
Da würden sich einige Diätfreunde ja wahrscheinlich richtig auf die Schulter klopfen.
Was die Tiere immer brauchen, ist ein bisschen Feuchtigkeit.
Mhm.
Luftfeuchtigkeit reicht schon häufig. Die trinken ja nicht so aktiv, die Zecken. Aber was so richtig Nahrung ist, können viele, auch Spinnentiere, sehr lange ohne etwas auskommen und sich so in so eine Art Winter- oder Dürrestarre begeben, weil einfach auch wenn die in Gegenden vorkommen, wo Wüste ist, wo nur zu bestimmten Zeiten Nahrung und Wasser vorhanden ist, müssen sie ja bis zum nächsten Mal überleben und die können auch in so eine Art Dürrestarre gehen und dann halten die verdammt lange durch. Wir unterschätzen das immer.
Darum ist auch Max als Haustier so praktisch, ne? Deine Vogelspinne. Aber wie lange kann der ohne Nahrung?
Na, der kann auch schon mal so ein halbes, dreiviertel Jahr. Kann der ohne Nahrung auskommen, wenn der vorher gut gefressen hat, der braucht halt nur Feuchtigkeit.
Also ist es ein Tier, was man problemlos im Urlaub auch mal ohne Betreuung lassen kann.
Ja, also viele machen das auch falsch und denken, sie müssen das ständig füttern. Also die können auch Fettsucht kriegen, Vogelspinnen.
Ja.
Wir sehen oft viele Halter, die viel zu oft füttern und die Vogelspinnen haben nicht so ein Sättigungsgefühl wie wir, sondern die denken sich, boah, geil, da kommt gerade so viel, ich nehme alles. Dann nehmen die auch schon mal 3, 4 Heimchen. Ne? Gleichzeitig quasi in
so
ihre Beißwerkzeuge, wie Kinder alles so genau zusammenraffen, was ich habe, ist meins. Weil im normalen Leben, in der Natur, wenn die da sind, wissen die ja nicht, wann das nächste Mal Nahrung kommt.
Stimmt.
Also fressen die, kennt man auch von Löwen, ne? Die hauen sich auch den Plauze so voll, dass sie nicht mehr laufen können, wenn sie mal was haben. Und dann dauert das ganz lange, bis sie wieder was brauchen. Ne? Und das ist bei Zecken, bei Spinnen ähnlich. Wenn die einmal gut ordentlich, dann können die auch eine ganze Weile aushalten. Man vermutet das immer nicht.
Wie praktisch.
Für die Tiere auf jeden Fall.
Dankeschön.
Gerne.
10 Jahre, das klingt nach einem Next-Level-Intervallfasten. Wenn ihr noch mehr von Anja und ihrer Arbeit erfahren wollt, hört rein in die Folge Tote Spinnen lügen nicht. Oder ihr kommt am 28. Juni zur Lange Nacht der Wissenschaften ins Museum. Da gibt Anja eine Führung durch die große Spinnentiersammlung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Abscheu vor Zecken hat sich ein bisschen gelegt. Falls nicht, in der nächsten Folge geht's zurück zu flauschigen Säugetieren. Anja Bergmann ist zu Gast und spricht mit uns über Fledermäuse und deren Superskill, die Echolokation. Bis dahin, bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen.